Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, während des 30-jährigen Krieges, ich habe es in den letzten Jahren immer auch schon gesagt, im Jahre 638 löste Kurfürst Maximilian I. ein Gelübde ein und ließ die Mariensäule auf dem Marienplatz in München errichten, zum Dank, dass München und Landshut vom Krieg verschont geblieben sind. Und so hat sich mit der Zeit immer schon eine besondere Marienverehrung in Bayern entwickelt und Bayern sich dem Schutz Mariens unterstellt. Und während des Ersten Weltkrieges wandte sich der damalige bayerische König Ludwig III. An Papst Benedikt XV. Mit der Bitte, der Heilige Stuhl möge jetzt Maria auch offiziell zur Schutzpatronin Bayerns erklären und ein entsprechendes Fest einführen. Papst Benedikt gewährte beide Bitten 1916 und in diesem Jahr am 14. Mai wurde zum ersten Mal das Fest Maria Patrona Bavariae, die Patronin Bayerns, zum ersten Mal in München gefeiert und dann ab 1917 in allen bayerischen Diözesen. Das Aktuellste, was ich finden konnte, war in einem Missale aus den 1930er Jahren. Dort stand das Fest für den ersten Samstag im Monat Mai. Deswegen haben wir es auch gestern gefeiert. Und nachdem es Duplex erste Klasse ist, also das höchste, den höchsten Rang eines Festes hat, holen wir es eben heute nach. Außerdem befinden wir uns ja heute am ersten Sonntag im Mai-Monat. Und da ist natürlich auch sehr passend, dass wir dieses Marienfest heute feiern. Maria, wenn wir Maria jetzt betrachten, an dem heutigen Sonntag, wenn wir zu ihr aufschauen als unsere Patronin, als unsere Fürsprecherin, wenn wir im Monat Mai ganz besonders ihrer gedenken, dann denken wir auch daran, dass Maria unser Vorbild ist. Und das, was wir heute betrachten wollen, ist, wie Maria in der ständigen Gegenwart Gottes gelebt hat. Und darin wollen wir sie nachahmen. Dazu möchte ich etwas ausholen. In der Apostelgeschichte steht eine sehr schöne Erzählung über die Mission des heiligen Paulus. Und zwar, als er nach Athen kam. Athen war damals das bunte Spiegelbild der ganzen Religionen des großen römischen Reiches. Und so wie Paulus berichtet oder sagt, gab es dort viele Altäre und viele Tempel für die verschiedenen oder viele verschiedene Standbilder für die verschiedenen Gottheiten und Götter. Und es gab auch seit den ältesten Zeiten den Dienst eines ohne Standbild verehrten höchsten Gottes. Und so kam Paulus nach Athen. Er hat dort ein paar Tage verbracht, hat auf Silas und Timotheus gewartet, die noch nachkommen wollten. Und er war ergriffen, heißt es in der Apostelgeschichte, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er besprach sich in der Synagoge mit den Juden und den Gottesfürchtigen und auf dem Markt täglich mit denen, die sich dort gerade einfanden. Einige meinten dann, was will denn dieser Schwätzer? Und andere sagten, er scheint ein Verkünder fremder Götter zu sein, denn er predigte die Frohbotschaft von Jesus und von der Auferstehung. Und sie ergriffen nun Paulus und nahmen ihn mit zum Areopag. In diesem Fall ist nicht der Hügel des Areopag gemeint, sondern die oberste Regierungsbehörde. Und diese stellen dann die Frage, dürfen wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du da verkündest? Du gibst ja gar seltsame Dinge zu hören. Da kommt eine nette Nebenbemerkung in der Apostelgeschichte. Alle Athener nämlich und die dort ansässigen Fremden haben für nichts anderes Zeit, als Neuigkeiten zu erzählen oder zu erfahren. Und dann holt Paulus aus zu seiner großen Rede. Er sagt, ihr Männer von Athen, und damit benutzt er die berühmten Worte, mit denen Sokrates einst seine Verteidigungsrede vor Gericht begonnen hatte, bevor er dann zum Tode durch den Schierlingsbecher verurteilt wurde. Und so steht Paulus nun da auf dem Platz, auf dieser internationalen Bühne, auf der jede neue Lehre des Erdkreises ihre Probe bestehen musste. Stellen wir uns vor, die Agora mit den Säulenkolonnaden umgeben, die bunte Volksmenge, der Lärm des Marktes, die würdigen Beamten des Areopags hier vor Paulus, die eleganten Philosophen, vornehme Fremde, Lastträger, die ihre Witze machen, neugierige Sklaven, die Bauern vom Land mit ihren Eseln. Und ihnen allen gegenüber steht der ärmlich gekleidete Jude aus Tarsos, dieser Mann, von dem die Überlieferung sagt, dass er zuweilen wie ein Engel ausgesehen habe. Das Reden fällt ihm nicht leicht. Er hat eine schwere Zunge, so sagt zumindest Peter Bamm in seinem Buch über die frühen Stätten der Christenheit. Aber er weiß, was er zu verkünden hat. Er ist allein, aber er hat die Zukunft der Welt im Herzen. Und so sagt Paulus: Ihr Männer von Athen, ich finde, dass ihr in jeder Hinsicht sehr religiöse Menschen seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar mit der Inschrift einem unbekannten Gott. Was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkünde ich euch. Gott, der die Welt und alles in ihr geschaffen hat, der wohnt als der Herr des Himmels und der Erde nicht in Tempeln, die von Menschenhand erbaut sind, auch lässt er sich nicht von Menschenhand bedienen, als bedürfe er etwas. Er vielmehr spendet allen Leben, Odem und alles andere. Er ließ von einem Menschen das ganze Menschengeschlecht abstammen, damit es die ganze Oberfläche der Erde besiedle. Er setzte bestimmte Zeiten und die Grenzen ihres Wohnraums fest. Sie sollten Gott suchen, ob sie ihn etwa ergründen und finden könnten. Und jetzt kommt der schöne Satz: Ist er doch auch keinem von uns fern, denn durch ihn leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Dann heißt es, als sie von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen, die anderen sagten: Darüber wollen wir dich ein anderer Mal hören. Und so ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Einige aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Darunter Dionysius, Mitglied des Areopags, also einer von diesen Gerichtsherren, eine Frau namens Damaris und noch einige andere mit ihnen. Wer hätte gedacht, dass sich da ein Ereignis von weltbewegender Bedeutung abspielte? Wer hätte geahnt, dass vor dem unbekannten Gott, den der Zeltmacher aus Tarsos hier verkündete, einmal die Imperatoren des Weltreiches ihre Knie beugen würden? Ist er doch auch keinem von uns fern, denn durch ihn leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Das ist eigentlich die Aussage des heiligen Paulus, auf die ich hier hinaus wollte und will. Paulus spricht einmal vom Gesetz Gottes, das in das Herz eines jeden Menschen geschrieben ist. Im Römerbrief, in seinem Brief an die Römer, im 2. Kapitel, Vers 15, schreibt er: Wenn die Heiden, die das Gesetz nicht haben, aus natürlichem Antrieb die Forderungen des Gesetzes erfüllen, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, also das geschriebene Gesetz der Juden, sich selbst Gesetz. Sie zeigen damit, dass der Kern des Gesetzes in ihr Herz geschrieben ist. Und so hat jeder Mensch das Gesetz Gottes in sein Herz geschrieben. Der heilige Augustinus schreibt im Zusammenhang mit diesem Zitat: In ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir, in seinem Buch De Trinitate, im 14. Buch, 15. Kapitel, da schreibt er: Der Geist erinnert sich des Herrn, seines Gottes. Er, Gott, ist ja immer. So wie er niemals nicht sein wird, so ist er auch niemals nicht gewesen. Das ist vielleicht eine Umschreibung der Ewigkeit, dass Gott niemals nicht gewesen ist und auch niemals nicht sein wird. Bei Gott gibt es einfach keine Zeit. Er ist der ewig Dastehende, ohne Zeit, ohne Veränderung und ohne Vergänglichkeit. Und überall ist er ganz. Das heißt, er durchdringt praktisch alles. Und so kommt es, dass der menschliche Geist in ihm lebt, sich bewegt und ist. Und damit zitiert er eben den heiligen Paulus. Und deshalb kann sich der menschliche Geist auch Gottes erinnern. Und das ist aber keine alte Erinnerung von früher, also nicht, als ob er sich daran erinnerte, dass er ihn in Adam kennengelernt hatte oder bei seiner ursprünglichen Erschaffung, nach der er erst mit dem Leibe verbunden werden sollte, denn an all das erinnert sich der menschliche Geist nicht mehr. Also diese Erinnerung an Gott ist keine Erinnerung aus der Vergangenheit, sondern eine gegenwärtige, wegen der ständigen, gegenwärtigen Präsenz Gottes. Aber doch wird der menschliche Geist ermahnt, dass er sich zum Herrn wende, wie zu dem Lichte, von dem er auch, als er sich von ihm abwandte, in einer gewissen Weise berührt wurde. Das heißt, von dem Licht Gottes werden alle Menschen berührt, auch die, die sich abwenden von Gott. In der Heiligen Schrift heißt es einmal auch, die bösen Geister sehen Gott und sie zittern. Das heißt, auch die bösen Geister, die sich gegen Gott gestellt haben, wissen doch um Gott. Und so auch der Mensch, der sich von Gott abwendet, wird doch noch von dem Licht Gottes berührt, in dem Sinne, dass er weiß um Gott und dass er weiß eigentlich in seinem Innersten, dass er sich von Gott abgewandt hat und dass er auf dem falschen Weg ist. Denn von ihm kommt es, dass auch die Gottlosen an die Ewigkeit denken und vieles an dem menschlichen Gehaben richtig tadeln und richtig loben. Also auch die Gottlosen tadeln und loben oft richtig, weil sie noch dieses Gesetz tief in sich wahrnehmen und haben. Also auch die Gottlosen wissen in ihrem Innersten um den richtigen moralischen Standard. Und sie sehen die Regeln als unwandelbare. Wo also sind diese Regeln geschrieben? Wo erkennt auch der Ungerechte, was gerecht ist? Woanders sind sie geschrieben, sagt Augustinus, als im Buche jenes Lichtes, das die Wahrheit heißt. Das Licht, das erleuchtet jeden Menschen, wie der heilige Johannes sagt in seinem Prolog. Von dort her wird jedes gerechte Gesetz abgeschrieben und in das Herz des Menschen hineingeschrieben. Damit spielt Augustinus auch wieder an Paulus an, wie wir gerade gesehen haben. Wie das Bild vom Ring auch in das Wachs eingeht und den Ring nicht verlässt. Augustinus vergleicht es hier mit einem Ring, mit einem Siegelring, wo früher der Autoritätsinhaber mit seinem Siegel das Wachs, das weiche Wachs eingedrückt hat und dann das Bild des Siegelringes in dem Wachs geblieben ist, aber trotzdem das Bild noch in dem Ring war, so auch das Gesetz Gottes ist eingedrückt in unsere Herzen. Wer hingegen nicht das Gute tut und doch sieht, was er eigentlich tun sollte, der ist es, der sich von diesem Lichte abwendet und doch von ihm berührt wird. Mit anderen Worten, worauf ich eigentlich hinaus will, wir stehen jeden Augenblick vor Gott. Jeder, auch der, der Gott ablehnt, steht vor Gott und weiß sich als von Gott, als einer, der nicht dieses ewige Gesetz befolgt. Wie der heilige Paulus es eben sagt in der Apostelgeschichte, sie sollten Gott suchen, ob sie ihn etwa ergründen und finden könnten, ist er doch auch keinem von uns fern. Gott ist ganz nah und wir stehen alle vor Gott und durch ihn leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Wir wissen alle um das Absolute, auch die, die sich nicht danach richten. Und das ist eigentlich der beste Gottesbeweis oder Gotteserweis, wie wir den Menschen zeigen können, dass es das Gott gibt, denn sie eigentlich sehen sie ihn und stehen jeden Augenblick vor ihm. Dass wir, wenn wir in uns hören, feststellen, dass wir um ihn wissen, ein jeder Mensch. Und wie sich der Einzelne dann entscheidet, ob für oder gegen Gott, das ist eine andere Frage, aber doch wissen wir alle um Gott. Und jetzt kommen wir zu Maria. Für Maria war das ganz lebendig. Sie hat sich immer vor Gott gesehen. Sie hat immer in Gottes Gegenwart gelebt. Und da kann sie uns eben ein Vorbild sein. Und auch wir wollen danach streben, dass dieses Wissen um das absolute Licht, vor dem wir alle stehen, nicht nur theoretisch da ist, sondern uns lebendig, dass wir dieses Wissen wieder an die Oberfläche holen, dass es uns lebendig gegenwärtig ist und dass wir lebendig daran denken und uns immer gegenwärtig sind dessen, dass wir in der Gegenwart Gottes leben, dass wir vor Gott leben, dass wir in Gott leben, uns bewegen und sind. Dass wir lebendig in der Gegenwart Gottes leben, so wie er für Maria immer lebendig gegenwärtig war. Und darum wollen wir neben allen anderen Anliegen, die wir sicher auch haben, vielleicht auch Maria bitten, unsere himmlische Mutter, dass sie uns hilft, diese Eigenschaft oder diese Fähigkeit, die sie besaß, nachzuahmen, dass sie uns hilft, dorthin zu gelangen, immer mehr dorthin zu gelangen, wo sie war, dass sie uns hilft, sie immer mehr nachzuahmen. Denken wir an die schönen Bilder, die wir von Maria besitzen, zum Beispiel in der Hagia Sophia, in denen so schön die zärtliche Geste der Mutter mit der Hoheit der Himmelskönigin vereint wird, dass wir Maria sehen als die zärtliche Mutter, als die gütige Mutter, aber auch die hohe Himmelskönigin, als die wir sie ja auch im Mai besonders verehren. Und weihen wir uns ihr ganz, geben wir uns ganz ihr hin. Was für eine Ehre, dass wir in einem Land leben dürfen, das ganz Maria geweiht ist, nach wie vor. Und das ihr gehört und ihr anheimgestellt ist. Und so wollen wir auch unser konkretes Leben Maria weihen und Maria anheimstellen. Sagen wir heute und jeden Tag, jeden Morgen, dass unser ganzes Leben, unser Beruf, unser Wirken und Tun ihr anvertraut sein soll. Denken wir daran, Servus Maria, numquam per ibit, ein Diener Mariens wird niemals zugrunde gehen. Und so stellen wir uns ihr ganz anheim als ihre Diener und dann wird sie uns helfen, Gott schnell immer näher zu kommen und vor allem Gott immer mehr in seiner Gegenwart zu leben, Gott immer mehr zu erkennen. Und Gott immer mehr zu lieben, so wie sie ihn geliebt hat, so wie sie mit Jesus gelebt hat, ihn gedient hat und ihn geliebt hat. Und so wird sie uns helfen, ihm immer wohlgefälliger zu sein. Gott, vor dem wir alle Augenblicke stehen, in dem wir leben, uns bewegen und sind und der uns in der Tat nicht fern ist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.